Hallo und herzlich willkommen bei deinem Podcast Lebe lieber glücklich. Ich bin Jasmin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Coach und Yogalehrerin und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Die letzte Woche habe ich damit verbracht, meine Praxis einzurichten, zu renovieren und aufzubauen. Und ja, jetzt startet für mich wieder eine normale Woche. Es kann wieder ganz normal losgehen und deswegen auch wieder Podcast Time for You. Freue ich mich doll drauf. Auch wenn wir heute direkt mit einem ziemlich intensiven Thema starten, weil ich mir vorgenommen habe, über viele verschiedene psychische Bilder aufzuklären und mit ein paar Mythen aufzuräumen und Hintergrundinfos zu geben, damit man einfach sich mit dem Thema mal ein bisschen tiefer auseinandersetzt, vielleicht für sich selber erkennt, okay, da ist eine Stelle, da darf ich mal an mir arbeiten oder sollte ich vielleicht mal mir Hilfe suchen oder eben auch vielleicht nochmal ein anderes Bild für andere Menschen bekommt, die ein Thema damit haben. Und heute geht es um das Thema Alkohol, Konsum, schädlicher Gebrauch und Abhängigkeit. Und deswegen gilt das hier jetzt auch direkt als Triggerwarnung. Also sei da achtsam mit dir, wenn du dieses Thema als zu intensiv erlebst. Und lass uns gleichzeitig, wenn du dich entscheidest, okay, das höre ich mir jetzt an, erstmal gemeinsam hier in diesen Raum eintreten. Und wenn du magst und kannst, dann schließ gerade mal vom Moment in die Augen, nimm dir ein paar tiefe Atemzüge, ein paar Mal tief durch die Nase ein, vielleicht nochmal durch den Mund nach. Und aus. Vielleicht nochmal genauso einatmen durch die Nase. Mit dem Mund nachziehen. Halten. Und alles aus. Lass uns hier bewusst so ein Feld von Vertrauen, Mitgefühl, Hingabe, Ehrlichkeit eröffnen, dass wir gemeinsam hinschauen können. Und wenn du hier noch einen Moment brauchst, dann mach auf Pause, nimm dir den Moment und ansonsten öffne sanft den Blick, wenn du soweit bist. Welcome back, schön, dass du da bist. Viele denken, dass Alkohol normal ist. Ich erlebe das selber immer wieder, weil ich trinke quasi gar keinen Alkohol. Und egal, wo ich hinkomme, wenn ich sage, dass ich nichts trinke, dann kann ich mich quasi erklären. Also ich bin quasi die Unnormale. Jetzt ist Alkohol ja aber nun mal als eine Substanz, die suchterzeugend ist, klassifiziert. Und gleichzeitig bin ich wirklich gar nicht rauschfeindlich. Also ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn Menschen Rauschmittel in welcher Form auch immer konsumieren, wenn es bewusst und risikoarm ist. Aber ganz oft bleibt unklar, ab wann ist das Ganze denn überhaupt schädlich? Ab wann bin ich denn überhaupt abhängig? Ab wann habe ich ein Problem? Wann sollte ich hinschauen? Und da gibt es eigentlich relativ klare Kriterien für. Ich glaube aber, dass diese Kriterien gar nicht so bekannt sind. Und mir ist wichtig, dass wir hier heute eine Episode machen, wo es nicht darum geht, Vorwürfe zu erzeugen. Es geht auch nicht darum, irgendwie, ich möchte da ganz ohne Scham mit euch drüber sprechen. Also ich möchte Bewusstheit erreichen und Aufklärung schaffen. Das ist mein Ziel mit dir heute. Genau das möchte ich. Gesundheitstechnisch oder medizinisch betrachten wir quasi erstmal einen Unterschied zwischen einem sogenannten schädlichen Gebrauch und eine Abhängigkeit. Und vorher hast du quasi risikoarmen Konsum. Also wenn du nicht im schädlichen Gebrauch bist, aber du trinkst ab und an Alkohol, dann bist du im risikoarmen Konsum. Früher war das auch nochmal ein bisschen anders, ne? Da gab es dann diese Kennziffern von wie viel Gramm Alkohol für eine Frau, wie viel Gramm Alkohol für einen Mann. Das weiß man mittlerweile, dass das ein bisschen überholt ist und nicht ganz zutreffend. Deswegen arbeitet man damit heute nicht mehr, sondern klassifiziert es eben in diese drei Stufen. Also es gibt quasi eine Intoxikation, also wenn ich eben gerade im Rausch bin, sag ich mal. Und dann gibt es eben die Zustände, die entstehen, wenn ich das öfter bin. Und ein Rausch ist jetzt erstmal nicht schlimm. Und auch ein risikoarmer Konsum ist nicht schlimm. Schädlicher Gebrauch hingegen grenzt sich schon ab. Also für den schädlichen Gebrauch ist es schon wichtig, sich auch mal bewusst zu werden, okay, also ich bin hier jetzt an einer Grenze, wo es nicht um, sag ich mal, Genuss geht. Ich trinke mal ein Glas Wein und genieße das. Oder ich trinke mal, wenn ich in Österreich im Urlaub bin, einen Zirbenschnaps und genieße den. Sondern ich bin in irgendeiner Schwelle, wo es auf jeden Fall nicht mehr unschädlich ist. Und die Kriterien dafür sind, dass es erstmal einen Nachweis dafür gibt, dass es, dass diese Substanz, welche auch immer das ist, in diesem Fall jetzt eben heute Alkohol, verwendet wird. Und dass diese Verwendung verantwortlich ist für psychische oder physische Schäden. Das klingt jetzt so sehr abstrakt, ne? Da denkt man ja direkt so, ja gut, aber ich habe keine physischen und ich habe auch keine psychischen Schäden. Okay, dann lass uns das mal aufbröseln, weil letzten Endes ist ein Kater ein physischer Schaden. Auch wenn der nicht dauerhaft ist. Aber wenn ich quasi ständig nach einem Kater wieder trinke, obwohl ich weiß, dass ich dann auch wieder einen Kater bekomme, dann ja, hat das ja schon irgendwie eine Veränderung zur Folge. Gleichzeitig ist es eben wichtig, dass der Alkoholkonsum, dass dieses Verhalten in Kontext mit dem Alkoholkonsum in irgendeiner Art und Weise zu negativen Konsequenzen führt. Das kann zwischenmenschlich sein, also zum Beispiel, dass Menschen mich schon darauf angesprochen haben oder dass ich bestimmte Menschen meide, weil ich weiß, dass ich darauf angesprochen werde und dadurch eben irgendwie Schäden entstehen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, passiert das ja relativ schnell. Also das ist ja jetzt schon etwas, ich habe auch selber Erfahrungen in einem relativ nahen Umkreis von mir mit Alkohol. Und dass man darauf angesprochen wird oder dass das unangenehm war oder dass zum Beispiel man den Menschen auch darauf anspricht, dass das irgendwie sich unpassend angefühlt hat, dass er zu dem Zeitpunkt oder sie zu dem Zeitpunkt betrunken gewesen ist oder welches Verhalten der Mensch dann da gezeigt hat, dass das unangenehm war. Das passiert ja schnell. Und es passiert auch schnell, dass die Menschen danach trotzdem nochmal Alkohol konsumieren, also das in Kauf nehmen. Und genau das ist damit gemeint. Wenn dann der Konsum trotzdem weitergeführt wird. Also ich achte quasi darauf gar nicht und trinke halt weiter. Dann entsteht genau da heraus eine Abhängigkeit. Und auch die Kriterien für eine Abhängigkeit sind ziemlich klar gefasst. Es ist nicht so, dass man da irgendwie so, weiß ich nicht, nebulöse Kriterien hat, sondern es gibt 6 Kriterien und davon müssen 3 erfüllt sein und wenn die erfüllt sind, dann hat man zumindest erstmal gemäß ICD-10, also das ist die noch derzeit gültige Richtlinie, wonach sowas diagnostiziert wird, ein Abhängigkeitssyndrom. Und diese Kriterien sind eben, wie gesagt, 3 Stück von den 6 Stück reichen. Ja, und lass uns mal die 6 Stück durchgehen. Das erste ist das sogenannte Craving. Craving ist das, was man auch so als Suchtdruck beschreibt. Und gerade beim Alkohol, glaube ich, gibt es viele Menschen, die das zum Beispiel nicht unmittelbar haben. Weil natürlich haben wir so das Bild von diesem klassischen Alkoholiker, ne, der irgendwie, keine Ahnung, mit zitternden Händen in der Ecke liegt. Aber sind wir mal ehrlich, das ist ja nicht die Realität, sondern in der Realität haben wahnsinnig viele Menschen einen abhängigen Alkoholkonsum und sind total gesellschaftlich da. Also auch da mal abzugrenzen, ne? Mit welchen Blicken werden manchmal Alkoholkranke angeguckt, die irgendwie auf der Straße leben, wo man direkt so abwertend hinschaut und gleichzeitig wird es aber gesellschaftlich, wenn es quasi in der Kneipe ist, total geduldet. Interessantes Thema, wie ich finde. Auch da kann man nochmal überlegen, beide sind krank. Es sind einfach nur unterschiedliche Typen mit einer unterschiedlichen Geschichte, die auf unterschiedliche Art und Weise in unterschiedlichen Situationen gelandet sind. Und trotzdem verbindet sie eins, und das ist der Alkohol. Und sich auch das mal bewusst zu machen. Ganz gleich, welche Emotion man vielleicht mal dahinter hat, aber das mal, ja, zumindest mal zuzulassen, dass es da auch einen anderen Blick drauf geben kann. Dass es eben Menschen sind, deren Geschichte dafür gesorgt hat, dass sie in so einen Substanzgebrauch hineinrutschen. Und wir dürfen uns alle erinnern, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle verbunden sind. Und ich glaube, manchmal vergessen wir das bei solchen Sachen. Aber kommen wir zurück zu diesen Kriterien. Das ist mir ganz wichtig, dass wir die einmal ganz sachlich aufgebröselt haben. Und das ist einmal eben dieses Craving, also so ein starkes Verlangen, fast schon so ein Zwang, die Substanz zu konsumieren. Und dann ist es eben die verminderte Kontrolle über Beginn, Beendigung und Menge des Konsums. Also wann fange ich damit an? Verminderte Kontrolle, nicht Kontrolllosigkeit, ne? Sondern verminderte Kontrolle, wann fange ich damit an? Wann höre ich damit auf? Und welche Menge? Da fängt es schon an, kritisch zu werden. Ja, also wenn wir uns mal anschauen, was manchmal so ganz normal in Sommermonaten in der Altstadt passiert und zu sehen ist, dann ist das schon, also zumindest das Thema bedingter Kontrollverlust bei der Menge, lässt sich da schon recht schnell erörtern. Dann gehören dazu Entzugssymptome, aber ganz wichtig, Entzugssymptome müssen nicht dazu gehören. Ne? Ich erinnere wieder an die 3 von 6. Weil das ist meistens so das Ding, wenn man sich mit Menschen unterhält, die ja eigentlich ganz gesellschaftsfähig sind, die sagen, ja, aber ich habe ja gar keinen Entzug. Also sorry, ich kann ja jederzeit aufhören zu trinken. Okay, dann mach das einfach mal. Das wäre ja zum Beispiel ein Impuls. Toleranzentwicklung, also sprich, die gleiche Menge wirkt weniger stark. Und das, glaube ich, kennt wahrscheinlich jeder, der Alkohol konsumiert. Also dadurch, dass ich halt super wenig Alkohol konsumiere, merke ich das immer alles super, super schnell. Aber wenn ich mit Menschen zusammen bin, die, sage ich mal, ein gesellschaftlich normal vertretenes Trinkverhalten haben, die wundern sich immer, dass ich so einen kleinen Zirbenschnaps in Österreich im Urlaub, dass der einfach bei mir direkt richtig reinscheppert. Und jeder von euch, der gar keinen Alkohol trinkt, wird das gut nachvollziehen können. Dass man da einfach eine ganz andere Toleranz hat, wie man mit der Substanz, sage ich mal, umgeht. Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Alkoholkonsums. Also, dass man eben aufhört, bestimmte Dinge zu tun, um Alkohol zu konsumieren. Und dabei spielt es keine Rolle, ist es das Glas Wein abends, also gehe ich anstatt zum Sport, möchte ich mir lieber mein Glas Wein heute Abend trinken? Oder treffe ich mich vielleicht mit bestimmten Menschen nicht, weil ich weiß, irgendwie wird es da unangenehm, weil die werden mich, wenn ich mir ein Glas Bier bestelle, mich direkt wieder blöder angucken. Also alles, was so rund um dieses Thema zusammenhängt. Und eben der fortgeführte Gebrauch trotz klarer Folgen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob die körperlich, psychisch oder sozial sind. Und soziale Folgen können sein, keine Ahnung, dass man schon mal darauf angesprochen worden ist, dass es unangenehm ist, oder körperliche Folgen, wenn man halt öfter mal einen Kater hat oder. Ne? Und da gibt es natürlich die körperlichen Folgen, gerade beim Alkohol gehen natürlich sehr, sehr weit. Ja, also das ist, ein Kater ist ja jetzt noch die geringste Folge, aber da gibt es ja viel schlimmere Folgen, die da eben gerade bei jahrelangem Konsum entstehen. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann ist das ja schnell erreicht. Also davon drei Kriterien, das ist ja jetzt nicht besonders schwierig. Und genau deswegen sind in der Dunkelziffer auch viel, viel mehr Menschen abhängig als die, die sich wegen ihrer Abhängigkeit behandeln lassen und deswegen auch klassifiziert werden können. Und trotz alledem sind es trotzdem schon 1,6 Millionen Menschen in Deutschland. 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind alkoholabhängig. Und das ist ja echt mal eine krasse Zahl. Der risikobehaftete Konsum, der schädliche Gebrauch, der kann ja gar nicht beziffert werden, weil die Leute meistens sich gar nicht behandeln lassen. Und genau deswegen mache ich auch diese Episode heute, weil für sich selber mal zu hinterfragen, warum mache ich das eigentlich? Was schlucke ich damit vielleicht runter? Was fällt mir vielleicht damit leichter? Auch dieser Aspekt, trinke ich um mich zu entspannen, um ruhiger zu werden, um den Tag zu vergessen oder. Auch das hat schon einen Aspekt, wo es gut ist, wenn man mal näher hinschaut. Und wir haben etwa 48.000 Menschen jährlich in Deutschland, die an klaren Alkoholfolgen sterben. An klaren Alkoholfolgen. Also wir sprechen hier jetzt noch nicht von denen, wo es Mitfolge ist, sondern eindeutige Alkoholfolgen. Und wie gesagt, also über die Dunkelziffer, ne, da lässt sich halt leider nichts drüber sagen, weil es halt auch so totgeschwiegen wird. Auf der einen Seite ist es gesellschaftlich total normal. Es ist total normal, dass wir Alkohol trinken. Es ist eher unnormal, wenn wir es nicht tun. Und auf der anderen Seite spricht aber niemand darüber, wenn man für sich irgendwie das Gefühl hat, boah, ich glaube, es wird gerade schwierig. Ich finde es gut, dass es mittlerweile diesen nüchternen Januar und so gibt. Das ist alles gut, es ist eine gute Bewegung. Und gleichzeitig, nur weil ich 4 Wochen es schaffe, nichts zu trinken, heißt das nicht, dass ich kein Problem mit Alkohol habe. Und gleichzeitig, wenn ich stolz darauf bin, dass ich es schaffe, 4 Wochen nicht zu trinken, lohnt sich dann nicht trotzdem mal der Blick darauf? Weil wenn ich stolz darauf bin, habe ich vielleicht sonst doch ein kleines Problem. Vielleicht stecke ich noch nicht knietief drin, aber vielleicht wäre dann auch schon ein bewussterer Konsum mal ein Gedanke wert, mal ein Gedanke zu schauen, woran lag es denn, dass ich vielleicht in den letzten Monaten mehr getrunken habe? Was genau war denn da meine Motivation? Also gibt es eine Bereitschaft, was zu ändern? Gibt es eine Bereitschaft, mal hinzuschauen, wie wirkt das? Warum mache ich das? Und genau dafür ist im Endeffekt Therapie da und Coaching da. Und es gibt ganz viele unterstützende Verfahren, es gibt speziell ausgebildete Menschen dafür, es gibt spezielle Suchtgruppen, die es dafür gibt, es gibt anonyme Alkoholiker, es gibt in vielen Städten auch Selbsthilfegruppen zu dem Thema. Es gibt Möglichkeiten mit Hypnose, mit Entspannung, mit systemischer Therapie, gegebenenfalls auch natürlich eine medikamentöse Begleitung, gerade wenn es dann hinterher um einen Entzug geht und der sollte in der Klinik gemacht werden. Die Begleitung von den körperlichen Schäden, wenn es jetzt wirklich um einen längeren Konsum handelt. Also es gibt da ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, wie man da therapeutisch arbeitet. Rückfallprävention, ne? Wie gehe ich das Entwickeln von Strategien, wie gehe ich zukünftig mit Stress oder mit meinen Auslösern, wenn es kein Stress war, sondern es gibt bestimmte Auslöser gab, wie gehe ich mit meinem sozialen Umfeld um? Habe ich es vielleicht aus meinem sozialen Umfeld zum Beispiel beigebracht bekommen, weil ich irgendwie schon als Kind damit groß geworden bin, dass das so ein ganz normales Ding ist? Aber es gilt eben hinzuschauen. Es gilt für mich selbst vielleicht mal zu überprüfen, wo bin ich, aber auch für zum Beispiel Menschen in meinem Umfeld mal hinzuspüren und dann das vielleicht einfach mal weiterzuleiten, ne? Zu sagen, hier, guck mal, ich habe da wegen mir eine Podcast-Folge gehört und ich schicke dir die mal weiter, weil irgendwie habe ich da an dich gedacht. Ich weiß gar nicht, ja, keine Ahnung, ob's dich erreicht. Vielleicht hat es auch gar nichts mit dir zu tun, aber ich dachte, ich leite es dir mal weiter und du kannst dir mal Gedanken darüber machen. Weil auch in dem Verlauf und in den Typen gibt es ganz, ganz unterschiedliche. Ja, es gibt verschiedene Trinkprofile. Es gibt die Menschen, die gelegentlich mal trinken, einfach nur so, wenn es halt quasi eine Möglichkeit gibt. Es gibt Menschen, die ständig trinken, die ein ganz regelmäßiges Konsummuster haben oder die das eher so saisonal machen in bestimmten Zeiten und dann auch immer mal wieder eine ganze Zeit lang gar nichts trinken. Aber der Verlauf insgesamt ist ganz, ganz häufig eben schleichend, ja. Also dass sich das wirklich ranschleicht, dass es nicht einfach da ist und der Konsum steigt und der Kontrollverlust steigt und dann kommen irgendwann die sozialen Probleme dazu, gesundheitliche Probleme vielleicht dazu, dann reagiert irgendwann der Körper und dann stecken wir eigentlich schon ehrlicherweise knietief drin. Und das ist natürlich nichts, was irgendwie auf einer hübschen Sektflasche steht. Ne? Das ist nichts, was da irgendwie in der Werbung mit erwähnt wird, wenn da die lustige, feiernde Gesellschaft gezeigt wird, was ja auch heutzutage bei uns immer noch ganz normal ist. Das ist nichts, was irgendwie hübsch aussieht. Das ist nichts, was man verkaufen kann. Und trotzdem ist es etwas, was thematisiert werden muss, weil es ja etwas ist, was da ist. Es ist ja ein reales Problem, was ganz klar ersichtlich ist. Und gerade auch mit den unterschiedlichen Altersprofilen, ne? Wenn wir uns mal anschauen, wenn natürlich haben junge Menschen andere Sachen, die sie trinken und auch ein anderes Nutzerprofil. Und trotzdem ist es wichtig, da Aufklärung zu leisten. Aufklärung zu leisten, ab wann wird es kritisch? Aufklärung zu leisten, ab wann lohnt es sich hinzugucken? Ab wann lohnt es sich, auch mal feiern zu gehen, ohne zu trinken? Einfach weil Feiern schön ist und nicht, weil das Trinken so total natürlich dazugehört. Also es ist wie bei vielen Sachen, ja, die Übergänge sind der wichtige Zeitpunkt. Wann fängt etwas an, behandelbar zu werden und im Optimalfall behandeln wir die Dinge, wenn sie anfangen, ein Problem zu werden und nicht, wenn wir schon richtig im Problem drinstecken, sondern wenn wir merken, okay, irgendwie bin ich hier in einer Situation, die mir nicht gut tut. Und ich möchte mit dieser Episode heute auch für Achtsamkeit und Verständnis werben für die Menschen, die ein Problem damit haben. Weil da gibt es ja Gründe für. Also das sucht sich ja niemand aus. Und es ist wichtig, dass wir auch da verständnisvoll miteinander umgehen und liebevoll uns helfen. Gemeinsam mal gucken, ne, wie häufig, wie viel und aus welchem Grund wird getrunken. Und deswegen soll diese Episode heute auch eine Einladung sein, wenn du merkst, dass dein Konsum irgendwie in Richtung Kontrollverlust oder Abhängigkeit driftet, dann sprich mit jemandem darüber. Sprich mit Engfreunden, mit einem Coach, mit einer Therapeutin, mit deinem Arzt. Sprich mit jemandem, weil erstens ist Hilfe zu suchen in diesem Kontext überhaupt gar kein Zeichen von Schwäche, sondern ganz im Gegenteil, weil es ist wahnsinnig stark, so ein Thema anzugehen. Und zweitens machst du das auch nicht für die anderen, sondern für dich, um deinen Körper gut zu behandeln, damit eben keine Folgeschäden entstehen. Und jeder Schritt zählt hier, finde ich. Es zählt jeder Schritt zu mehr Aufklärung, jeder Schritt zu mehr Licht in so einem dunklen Thema, damit wir uns gegenseitig unterstützen können, damit du vielleicht besser informiert bist, wie du mit jemandem umgehen kannst. Und gleichzeitig, wenn du ein Thema damit hast, damit du dich traust, vielleicht in deinem Umfeld jemanden anzusprechen, ohne Scham, sondern einfach, um es anzusprechen, zu sagen, okay, ich würde hier irgendwie gerne was ändern, aber ich weiß gerade nicht wie. Also Heilung ist da möglich. Mit Verständnis, mit Selbstmitgefühl, mit einer Offenheit, sich selbst neu finden und erleben zu dürfen. Und vor allem auch respektvoll und liebevoll miteinander zu sein. Und wir helfen den Menschen nicht, indem wir Vorwürfe machen, sondern damit liefern wir eigentlich eher noch mehr Gründe, das zu tun. Sondern indem wir da sind, den Rücken stärken und den Menschen motivieren, ihm helfen, weiterzukommen. Und genauso, wenn jemand betroffen ist, mutig zu sein, zu sagen, was man braucht, damit man motiviert ist. Damit man wirklich einen gesunden Umgang damit hat. Ja. Das war mir ein Anliegen. Weil ich denke, dass das Thema einfach viel zu oft verschwiegen wird und dass wir so gesellschaftlich da irgendwie ein bisschen anders unterwegs sind. Und ja, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, dann schreib mir das total gerne. Wenn du mit mir eine persönliche Geschichte teilen magst, dann schreib mir. Du weißt, wie du mich erreichst. Und teil die Folge mit Menschen, die sie brauchen. Und wenn du die Folge gebraucht hast und du merkst, dass du ein Thema damit hast, dann sei mutig und sei so gut zu dir, dass du dir Hilfe suchst. In diesem Sinne, schön, dass du mir zugehört hast. Bis ganz bald, deine Jasmin.